Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 14. November. Zu Beginn der heutigen Sendung werfen wir einen Blick nach Bolivien, wo Staatspräsident Evo Morales vor ein paar Tagen seinen Rücktritt verkündet hat.
Creo que hay muchísima confusión en el mundo entero y en el propio país sobre lo que está pasando en Bolivia.
Es gäbe viele Missverständnisse darüber, was gerade in Bolivien passiere. Wir sprechen mit einer Journalistin vor Ort darüber, ob denn im südamerikanischen Land gerade ein Staatsstreich im Gang ist. Dann machen wir einen Zeitsprung und blicken zurück auf den größten Skandal, den die Schweiz je erlebt hat, den Fischenskandal. Vor 30 Jahren kam ans Licht, dass der Staat über viele Jahrzehnte hinweg über 900.000 Personen und Organisationen überwacht und ausspioniert hat. Zu den fischierten Personen gehörten damals auch drei von unseren Rabe-Gründungsvätern und Mütter. Zusammen gewährten sie uns einen Einblick in ihre Akten.
Ich sehe das bei mir, wie zufällig das ist. Eben, ich bin offenbar mit einem Auto an so einer Veranstaltung gegangen, dann haben sie die Autonummern aufgeschrieben und seitdem bin ich fischiert. Wenn ich dort zu Fuss gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht weitere Jahre keine Fische gehabt.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Das Parlament der Stadt Zürich hat an seiner gestrigen Sitzung beschlossen, Hassdelikte gegen schwule, lesbische und Transgender-Personen statistisch zu erfassen. Damit ist Zürich die erste Gemeinde in der Schweiz, welche eine solche Statistik einführen wird. Ähnliche Vorstöße sind laut SRF News aber in 17 weiteren Kantonen hängig und auch auf nationaler Ebene ist die Erfassung von Hassdelikten gegen die LGBT-Community ein Thema. Der Nationalrat hat einer entsprechenden Forderung bereits grünes Licht gegeben, nun muss der Ständerat diese noch bestätigen. Der Schweizer Preisüberwacher Stefan Meyerhans fordert billigere Bahnbillette. Da der Bundesrat beschlossen hatte, den Preis für die Benutzung des Schienennetzes zu senken, hätten die SBB und andere Bahnunternehmen tiefere Kosten. Diese Einsparungen sollten nun an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, so Meyerhans. Seiner Einschätzung nach liegt eine Senkung von 2% oder sogar noch etwas mehr drin. Laut SRF News wollen die Bahnbetriebe an einem Treffen im Februar erstmals über die Ticketpreise diskutieren. Gestern fand die erste Anhörung im Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Donald Trump statt. Ihm wird vorgeworfen, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in einem Telefonat gebeten zu haben, Informationen über Hunter Biden in Erfahrung zu bringen. Hunter Biden ist der Sohn von Joe Biden, einer der Herausforderer im Rennen um die nächste Präsidentschaft. Bei der gestrigen Anhörung bestätigte ein Diplomat, dass Trump einen Tag nach dem Telefonat beim EU-Botschafter der USA nachfragte, ob die Ukraine nun Ermittlungen gegen Hunter Biden aufgenommen habe. Trump bestritt diese Aussage gestern umgehend. Bei den Anhörungen gegen ihn handle es sich um, Zitat, eine Hexenjagd. In Argentinien startet ein Prozess gegen die myanmarische Politikerin Aung San Suu Kyi. Die Friedensnobelpreisträgerin muss sich zusammen mit anderen Amtsträgern verantworten wegen der Vertreibung der Rohingya-Minderheit aus dem Land. Ein Prozess in Südamerika ist möglich, da in solch drastischen Fällen von Verstößen gegen die Menschenrechte das Universalitätsprinzip gilt. Das heißt, Verantwortliche können überall auf der Welt vor Gericht kommen. Das Land Gambia hat ebenfalls Klage eingereicht gegen Aung San Suu Kyi beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Wie lange die Prozesse dauern werden, ist noch nicht bekannt. Und noch zum Wetter. In der Nacht auf morgen könnte Schnee fallen. Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal 5 Grad. Samstag und Sonntag ist es meist bewölkt, teilweise auch nass, bei rund 3 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Läuft in Bolivien ein Staatsstreich? Der linke Staatspräsident Evo Morales ist weg. Doch wie geht es nun weiter? Morales genoss über lange Zeit hinweg breite Unterstützung im Volk. Unter seiner Führung sank die Armutsquote im Land von 60% auf 35% und die Wirtschaft wuchs stetig. In den letzten Jahren verlor Evo Morales aber immer mehr an Popularität. Er rügte wiederholt die Medien, welche nicht in seinem Sinne Bericht erstatteten, und versuchte, die Amtszeitbeschränkung aufzuheben, um so an der Macht bleiben zu können. Seit den letzten, mutmaßlich stark manipulierten Wahlen Mitte Oktober versank Bolivien im Chaos und in brutalen Straßenkämpfen zwischen Unterstützer und Gegner des indigenen Präsidenten. Rabe-Sendungsmacher Martin Lopez sprach mit Maria Galindo über die Situation in Bolivien. Galindo ist Feministin, Psychologin, Künstlerin und Journalistin.
Maria Galindo, wie sieht es heute aus auf den Straßen der bolivianischen Städte?
Die Situation in Bolivien ändert sich jeden Tag. Gerade im Moment sieht man auf den Straßen, besonders in den Städten La Paz und El Alto, unglaublich viele Streitkräfte. Die Straßen sind komplett militarisiert. Es gibt einen politisch-militärischen Pakt, um die Ordnung in Anführungszeichen auf den Straßen zu gewährleisten. Das in einer Gesellschaft, in welcher der öffentliche Raum immer rege genutzt wurde von ganz verschiedenen Menschen. Heute sind die Straßen nur leer und vor allem sehr traurig.
Wie ist die politische Situation bei den sozialen Bewegungen vor und nach dem Putsch?
Creo que hay muchísima confusión en el mundo entero y en el propio país sobre lo que está pasando en Bolivia.
Es herrscht viel Verwirrung darüber, was zurzeit in Bolivien passiert. Auf der ganzen Welt, aber auch in Bolivien selbst. Ich glaube, die sozialistische Bewegung von Evo Morales hat mit ihrem Narrativ, dass es sich hier um einen Putsch handelt, einen gewissen Erfolg. Vor allem unter den Linken. Ihnen passt die Verbreitung der These, dass es sich um einen faschistischen, rassistischen und kolonialistischen Putsch handelt gegen die indigene Regierung, um sich selbst so als Opfer darstellen zu können. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Denn das Movimiento al Socialismo Más, die Partei Morales, ist schon lange ein Instrument zum Abbau von Basisorganisationen. Es ist schon lange ein fast monarchistisches Regime geworden. Gegenüber diesem Regime gibt es großen zivilen Widerstand. Auf diesen hätte die Regierung anders reagieren müssen, damit das Ganze nicht in einem solchen Chaos endet. Die Situation jetzt ist die härteste Lösung für die bolivianische Gesellschaft. Aber Evo Morales hat in seinem Egoismus diesen Weg vorgezogen. Denn er kann in einem diplomatischen Flugzeug nach Mexiko flüchten, aber wir alle müssen hier im Land bleiben. Er hat uns vor die Wahl gestellt, entweder unterwerfen wir uns seinem monarchistischen Regime oder die faschistischen Rechten würden gewinnen. Die BewohnerInnen der Stadt El Alto begannen erst jetzt, sich gegen rassistische Angriffe zu wehren. Dagegen, dass am Sonntag der Chef eines Bürgerkomitees die Flagge der indigenen Andenvölker, die Vipala, welche vor dem Regierungssitz wehte, einholte und verbrannte. Es herrscht viel Unzufriedenheit und Traurigkeit in Bolivien und auch viel Unklarheit. In der Region Cochabamba zum Beispiel setzen sich die Föderationen der Coca-Bauern in Bewegung. Wir Feministinnen sind in unserem Parlament der Frauen versammelt, nicht um politische Repräsentation zu erzielen, sondern um eine Diskussionsplattform zu bieten und eine Stimme ohne Faschismus und für Andersdenkende zu ermöglichen.
Y sobre todo capacidad de escucha de las personas que piensan diferente.
Es passiert also viel auf den Straßen Boliviens. Soziale Bewegungen sind aktiv. Sie selber sind Gastgeberin beim Frauenparlament. In den letzten Tagen haben die anwesenden Frauen dort vor allem die Frage diskutiert, was eine Demokratie ausmacht und wie ist momentan die institutionelle Situation in Bolivien.
La situación institucional en Bolivia es de un descalabro completo y brutal.
Die institutionelle Situation in Bolivien gleicht einem grausamen Chaos. Schon vor dem Putsch erlebte Bolivien einen Abbau vieler Institutionen, denn ein monarchistisches Regime will alles kontrollieren. Heute sind sämtliche Mitglieder vom Wahlgericht wegen Verdacht auf Wahlbetrug verhaftet. Die Präsidentin dieses Gerichtes argumentiert, ein Teil einer Befehlskette zu sein mit Führung in der Regierung Morales. Die Rechte hat unterdessen die stellvertretende Senatspräsidentin als Staatspräsidentin platziert. Sie ist wohl die Strohfrau eines verantwortungslosen militärischen und polizeilichen Regimes. Diesem Regime könnte im herrschenden Machtvakuum eine Eroberung des bolivianischen Staates gelingen.
Periodo de transición que les corresponde puede darse un asalto muy rudo del Estado.
Und zuletzt, wie sieht es momentan mit der Medienlandschaft in Bolivien aus, María Galindo?
Sobre los medios de comunicación, yo quiero denunciar que la periodista Jimena Galarza.
Hier ist es mir ein Anliegen, die Situation der Journalistin Jimena Galarza vom Canal Universitario zu erwähnen. Sie musste untertauchen, weil sie den Wahlbetrug Morales angeprangert hatte. Von der Kritik gegen Morales profitiert nun also auch die faschistische Rechte. Gleichzeitig haben sich die Redaktionen einiger Medien von ihren Geschäftsleitungen distanziert und haben mit viel Mühe versucht, die Ereignisse auf den Straßen wiederzugeben. Und das mitten in einer Situation von großer Verwirrung und Unklarheit. Auf der anderen Seite haben aber auch viele Medien die üblichen Vorurteile gepflegt, beispielsweise mit den Demonstrationen in El Alto, welche immer wieder mit rassistischen Worten als die gewalttätigen Horden der MAS-Partei dargestellt wurden. Dies, obwohl es legitim ist, dass es Demonstrationen und Versammlungen gibt. Zusammengefasst, die Medienlandschaft befindet sich ebenfalls in einer äußerst komplexen Situation.
Entonces, los medios están tampoco también en un terreno de lo más complejo.
Sagt Journalistin und Bolivien-Korrespondentin María Galindo. Gleich sprechen wir hier im Rabe Info mit unseren drei Rabe-Gründungsvätern und Müttern über den Fischenskandal vor genau 30 Jahren. Doch zunächst gibt es etwas Musik, denn wenn wir schon über Spionage sprechen, dann darf er hier natürlich nicht fehlen. Das ist Adele mit dem Song Skyfall aus dem gleichnamigen James-Bond-Film.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue.
Together, let the sky fall. Radl Info. Zeitsprung.
Heute im Zeitsprung blicken wir 30 Jahre zurück auf einen der größten Skandale in der Schweizer Geschichte, den Fischenskandal. Ans Licht kam der Fischenskandal im Zuge der Affäre um die damalige Bundesrätin Elisabeth Kopp. Das Parlament setzte eine Untersuchungskommission ein, die das Justizministerium und den Geheimdienst unter die Lupe nehmen sollte. Am 24. November 1989 präsentierte diese Kommission ihren Bericht. Und der schlug ein wie eine Bombe. Während des Kalten Kriegs hat der Staat 900.000 Personen und Organisationen ausspioniert. Gewerkschaften und Kommunen, Feministinnen und Migranten, Marx-Leserinnen und Osteuropa-Reisende. Und allerlei andere, angeblich verdächtige Personen. Das Vertrauen in Staat und Geheimdienste war nachhaltig erschüttert. Man forderte die Herausgabe der Akten und als es schließlich soweit war, stellten rund 300.000 Personen ein Gesuch um Akteneinsicht. Unter ihnen waren auch die drei Gründerväter und Mütter von Radio Bern Rabe, Willi Egloff, Silvia Sommer und Fred Sommer. Zum 30. Jahrestag des Fischenskandals hat Wilma Rall sie im Studio empfangen, mitsamt ihren Aktenbündeln.
Aber kann mir jetzt etwas sagen, wenn es das denn wirklich
ist? Die sieht so aus. So. Ja, genau, so muss die aussehen.
Einfach ein bisschen beschriften, nicht leer wie meine.
Was denn? Was ist das?
Nein.
Und nicht
drin ist. Nein, das ist ein Zusatz. Sorry, schnell. Das ist die Korrespondenz, die du geführt hast. Gesuch um Auskunft.
Da ist sie.
Schau jetzt da.
Ah,
aha.
Okay.
Das ist deine Fisch.
Ja, da steht da der Ausgift.
Ja.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das klingt vielleicht so ein bisschen wahnsinnig. Ausgiftstempel, oder? Das klingt nach ganz struben Drogen und so. Sie haben es einfach verwischt mit ein bisschen Marihuana an der Grenze in Basel. Also das ist alles. Oder? Also, heute wäre das auch nicht mehr strafbar. Also mein Name ist Silvia Sommer, Bösch, wie sie der Fische steht. Also das war mein Ledigname. Ich bin eigentlich von dann an, als ich erwachsen war, politisch aktiv war, angefangen an der Uni mit der Uni-Gesetzinitiative über den marxistischen Studentenverband, nachher PDA. Und meine erste Stelle so nach dem Studium war eben bei der PDA Bern als Sekretärin. Und nachher bei der Asylkoordination Schweiz. Nachher bin ich zuerst Geschäftsführerin und nachher Leiterin Administration bei Radio Rabe und dort bis zur Pensionierung geblieben.
Also bei mir ist es klar, 14. Januar 1980 war ich ganz neu in Bern und war eingeladen an die ganz offizielle Geburtstagsfeier von Kuba. Ihrem Bericht heisst es aus Anlass des Jahrestages der Befreiung hatte in der Residenz der kubanischen Botschafterin ein Empfang stattgefunden. Das stimmt nicht, er war nicht in der Residenz von der Botschafterin, sondern im Grand Theater am Theaterplatz. Der überwiegende Teil der Besucher rekrutierte sich aus dem diplomatischen Corps. Viele Eingeladene erschienen zu Fuß oder mit Taxis, das ist ja klar mitten in der Stadt. Anhand der Kontrollschilder konnten folgende Teilnehmer eruiert werden und dann kommt eben der Präsident vom Gewerkschaftsbund und diverse Journalisten und natürlich bin ich und ich bin anhand von meinem Lada Rot identifiziert worden. Und beim Jürg Gasche zum Beispiel heisst, Jürg Gasche ist auch jemand aus der PDA, ja. Da heisst es, in Begleitung einer jungen Dame. Er selber ist da 27. Mein Name ist Willi Egloff. Ich habe 1968 in Zürich angefangen zu studieren. Das ist ja schon fast Verpflichtung. Ich war nachher Assistent an einer deutschen Universität in Bayern. Ich habe dort gesehen, dass man in dem Klima von Berufsverbot nicht eine universitäre Karriere machen kann als Linke. und bin dann in die Schweiz zurückgekommen, habe dort das Anwaltsexamen gemacht, bin dann in Bern Anwalt geworden und das bin ich geblieben bis zu meiner Pensionierung.
Ich habe eine Fische, nicht vom Staatsschutz, sondern vom militärischen Geheimdienst ist die. Und dort ist nichts getroffen, also obwohl ich natürlich eigentlich ein bisschen frustriert war im ersten Moment, weil ich natürlich ungefähr die gleiche Karriere hatte wie die beiden anderen, die da am Tisch sind. Aber es ist leer und es hat einen Stempel drauf, Rauschgift. Okay, das hat mich an sich nicht verwundert. Tatsache, aber es hat mich verwundert, was es dort sucht, oder? Insbesondere eben beim militärischen Geheimdienst, weil ich nur 3 Tage im Militär war und dann bin ich ausgemustert worden. Also, ja, das ist wirklich ein bisschen absurd. Und nachher haben wir nachgefragt, oder? Wir hatten ja so Möglichkeiten gehabt, für eben die Hintergrundinformation zu bekommen. Und nachher hat sich herausgestellt, dass es ein Protokoll von einer Polizeibefragung vom 71. ist Anlass für diesen Eintrag und das Protokoll ist einfach eine Anzeige, oder, wo es gestanden ist, ich habe das und das mit der Rauschgift gemacht und damit eben ist der Verdacht gestempelt gewesen und die Unschuldsvermutung eigentlich ist außer Acht gelassen worden, weil man aufgrund von einer Polizeieinvernahme den Eintrag gemacht hat. Ich bin der Fred Sommer. Ich habe zuerst etwa gut 10 Jahre in der Baubranche gearbeitet und nachher weitere 10 Jahre in der chemischen Industrie. Vor 25 Jahren und bin ich nachher bei DEZA gearbeitet, im EDA, und bin seit 5 Jahren jetzt pensioniert. Zuerst relativ unorganisiert politisch aktiv, nachher eine Zeit lang PDA-Mitglied und jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr PDA-Mitglied. Aber immer noch politisch aktiv in verschiedenen Bereichen.
Das mag vielleicht noch interessieren. Firma Hans Keller, Computerzentrum AG, Quartiergasse 16 in Bern. Vom Jahr 1987. Da steht eben, dass die Firma spezialisiert ist in Hard- und Software für PC und so weiter. Aktienkapital Franken 500.000, Gründungsjahr 1957. Und dann heisst es, im Weiteren zähle zu ihren Kunden auch das Advokaturbüro Egloff, Effingerstraße 4a in Bern. Geliefert wurde von Hard- und Software sowie Zubehör, siehe Beilage. Die Advokaten sind als PDA-Mitglieder bestens bekannt. Herr Oppliger zeigte sich nach dem Gespräch sehr kooperativ und ist bestrebt, im Zusammenhang mit geschäftlichen Tätigkeiten von Ostblockstaaten jederzeit mit den Abwehrorganen zusammenzuarbeiten und uns zu orientieren. Da er als Geschäftsführer nicht über alle Verkaufstätigkeiten seiner Mitarbeiter orientiert wird, will er versuchen, sachbezogene Geschäfte zu erfassen. Er wird die Mitarbeiter entsprechend instruieren. Also geht nie zum Hannes Keller, der arbeitet mit der Bundespolizei zusammen.
Was hat er gekauft?
Ein Computer.
Ich glaube, unseren ersten Computer haben wir dort gehabt. Intel Above Board 386.
Das ist schon eine halb neue.
Und Software.
Das
3. Es hat einfach plötzlich irgendwann geheissen, man kann Einsicht verlangen. Erreicht haben das unter anderem die Organisation Fischenfritz, oder? Jahrelang haben sie verweigert, dass man das einsehen kann, oder? Was sie da notiert über uns. Und durch den Druck von diesen Organisationen ist das nachher zustande gekommen, dass man hat können Einsicht verlangen.
Das Parlament hat dann eine Untersuchungskommission eingesetzt und die ist übrigens präsidiert worden von Moritz Leuenberger. Also der Moritz Leuenberger war auch Mitglied von der demokratischen Juristen, die hier alle fischiert werden. Und hat auch genau gewusst, wer wahrscheinlich so unter den Juristinnen und Juristen die exponierten Leute sind. Und der hat mir einmal gesagt, der hat dann relativ gezielt, wo er einmal hat dürfen schauen, die Zücht und Gewerkschafter. Und er ist jedes Mal fündig geworden. Und dann hat es eine besondere Verordnung gegeben, die geregelt hat, wer und wie man darf in sich nehmen in die Akte. Und für das haben sie eine riesen Organisation müssen machen. Es sind, glaube ich, etwa 1 Million Dossier gewesen, oder? Und sicher 10% haben da Einsicht verlangt. Das sind 100'000 sehr komplizierte Verwaltungsverfahren gewesen, weil die armen Leute haben alle die Dokumente müssen zusammen sammeln. Es ist ein gewaltiger Aufwand. Und dann haben sie alle gelesen und haben Namen gestrichen. Sie sind allerdings nicht so gut gewesen. Zum Beispiel, ich habe ja vorher da erzählt vom Herrn Oppliger, oder? Von der Firma Hannes Keller. Zuerst ist er gestrichen, wenn er das erste Mal vorkommt, und beim zweiten Mal haben sie ihn vergessen zu streichen. Und dann hat man können gegen die Verfügung noch Einsprache machen.
Beim Ombudsmann?
Nein, es hat eine spezielle Instanz gegeben. Das war eben ein pensionierter Bundesrichter gewesen, der Herr Eifliger. Und da konnte man Beschwerden machen und sagen, man ist nicht einverstanden mit dem, was da gestrichen wird. Und dann hat man eine zweite Fische bekommen, wo in der Regel einiges weniger abgedeckt worden ist. Und vor allem hat dann ein nationales Spiel angefangen, weil man hat ja zum Teil die Leute kennt oder hat vermutet, wer das könnte sein. Und hat dann mal denen angerufen und gefragt, kannst du mal auf deiner Fische schauen, ob ich dort vorkomme? Und die haben ja dann auch nicht das Gleiche abgedeckt. Und zusammen hat man dann doch einiges herausgefunden. Also ich habe noch so etwas. Ich habe hier einen Besuch, den ich bekommen. Und der steht bei mir, 25. Januar 90. Ist gestrichen, besucht am um 11 Uhr Egloff. Ich hatte keine Ahnung gehabt, wer das könnte sein. Auf jeden Fall, das ist ein Anwalt von Lausanne. Der war bei mir in einer geschäftlichen Angelegenheit. Und ich weiss das nur, weil er auch einen Fischer hat. Er hat immer einen russischen Namen. Und bei ihm steht, er sei bei mir gewesen. So hat man dann das zusammen basteln.
Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einträge. Mein erster Eintrag war 1979 im Zusammenhang eben mit dem Martin Schwander und dem Philipp Spielmann.
Das ist eigentlich fast alles schwarz.
Oh, ne? Das ist alles schwarz, oder?
Alles. Weil sie irgendwas gefunden haben, das sind Staatsgeheimnisse, die da drunter stehen. Und vor allem, also die Namen von ihren Agenten haben sie eingehend geschwärzt, weil sie natürlich nicht wollen, dass man weiss, wer das da an irgendeiner Parteiversammlung war als U-Boot. Ja.
Also 1979 habe ich auf jeden Fall den ersten Eintrag, aber es ist nicht klar, um was es geht. Einfach der Schwander-Tino getroffen, der eben dann schon für die Novosti gearbeitet hat. Novosti ist die UdSSR-Presseagentur in Bern gewesen, wo der Tino Schwander oder Philipp Spielmann, die beide Mitglied waren in der PDA, haben gearbeitet als Journalisten.
Also Agentur DAS, das ist die staatliche Nachrichtenagentur von der Sowjetunion, und Novosti ist die Russland-Nachrichtenagentur. Also durchaus eine sowjetische Institution dazu mal, aber wenn man für die kann man ja arbeiten.
Das ist ja noch ein interessantes Dokument. Da habe ich eine Liste von Ländern, wo ich ein Visum verlangt habe. Und da hat es vorgegebene Länder, also offensichtlich hat man nur die überprüft, nämlich Albanien, Bulgarien, China, GSSR, DDR, Kuba, Polen, Rumänien, Ungarn und UdSSR. Und bei mir hat es ein Kreuzchen in der DDR und bei Ungarn, offenbar habe ich von denen einmal ein Visum gehabt. Das ist allerdings Kantonspolizei St. Gallen, also da muss ich noch relativ jung gewesen. Ich sehe das bei mir, wie zufällig das ist. Eben, bin offenbar mit einem Auto an so einer Veranstaltung gegangen, dann haben sie die Autonummern aufgeschrieben und seitdem bin ich fischiert. Wenn ich dort zu Fuß gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht weitere Jahre keine Fische gehabt. Also wir haben ja, kennen viele Leute, die einen Fischer haben oder eben auch Leute, die keine haben, wo man sich fragt, also haben die das nie gemerkt, dass der oder die jetzt eine ganz bewusste Linke ist und viel macht? Du bist einfach durch die Rasterkeit. Der Fischer ist nur das Inhaltsverzeichnis. Und das Inhaltsverzeichnis verweist auf Akten, die aber nach anderen Kriterien gesammelt sind. Eben, da heisst zum Beispiel Berichte der Stadtpolizei Bern vom 16. Januar 1982. Und dann hat irgendein armer Mensch müssen ins Archiv gehen, den Bericht vom 16. Januar 1982 raussuchen, kopieren, in mein Dossier legen und wieder zurückbringen. Also es ist ein gigantischer Aufwand gewesen, den man getrieben hat. Und natürlich auch die Überwachung ist ein gigantischer Aufwand gewesen, weil da bei jeder...
Oder Häfliger oder Sonderbeauftragte haben immer wieder vertröstet, weil sie so viele Anfragen hatten, dass sie gar nicht nachgekommen. Die haben gesagt, es kann dauern, aber wir schauen schon noch nachschauen. Und zum Teil ist es ja nachher noch gekommen, oder? Also die Erklärungen zu diesen Auflistungen, oder? Clap your hands now, people, clap now. Clap your hands now, people, clap your hands.
Also ich habe einmal den Eindruck gehabt, dass es fies ist, hinderlich war. 79 oder 80, ich weiß nicht ganz genau, habe ich mich um eine Stelle beim Luftamt, also Bundesamt für Zivilluftfahrt heisst das heute, beworben und bin nachher eigentlich in engster Auswahl gewesen. Und es ist nur noch die formelle Zusage, dass ich angestellt wurde, ist ausstehend gewesen. Und dann plötzlich hat es geheißen, nein, wir tun euch nicht anstellen. Wahrscheinlich, und das weiss ich jetzt nachher auch später, von wo ich nachher im ETA gearbeitet habe, sind früher systematisch Stellen, Anfragen beim Bund gegengecheckt worden bei den Fischeneinträgen.
Mir hat es nicht behindert in den Stellen, weil ich immer für linke Organisationen gearbeitet habe. Und als erstes für PDA Bern als Sekretärin und so ist es weitergegangen. Oder? Also einmal hatte ich so ein kleines öffentliches Amt an der Schule Lorraine als Sekretärin von der Rektorin. Oder? Also darum hat es mich nicht betroffen.
Also nicht wegen diesen Akten, also ich bin ja hier an einer deutschen Uni gewesen und dort hat das Gleiche in vielleicht noch ein bisschen perfektionierter Form gegeben. Im Durchschnitt hat man das Gefühl gehabt, die seien ein bisschen gescheiter und besser politisch informiert. Ich war hier Assistent an einer deutschen Uni und habe die ganze Berufsverbotskampagne von der deutschen Regierung mitbekommen und für mich war schon klar, ich hatte keine Chance zu einem Union-Job zu bekommen. Und das war nicht zuletzt mit dem Grund, warum ich dann Anwalt geworden bin. Ich kann mir sagen, es war eigentlich gut. Aber also es hat mein Leben schon sehr stark beeinflusst. Ganz
also
klar. Wir
sind froh, ist das passiert, dass du
und ich meine, es gibt, man kennt einen Haufen Leute, die irgendwie... ist es dann gleich noch gut gekommen. Also es, wo man jetzt gerade präsent ist, ist, wo ich in die Schweiz zurückgekommen bin, ist in Zürich ist ein grosses Theater gewesen, weil man einem Assistenten die Stelle verweigert hat. Und der Assistent war der Hans-Ueli Jost gewesen. Und der ist nachher Professor in Lausanne geworden, weil er hier in Zürich keine Stelle bekommen hat. Das ist ganz klar. Also auch das ist ein massiver Eingriff in so eine berufliche Karriere gewesen. Und von denen hat es X gegeben. Und vieles hat man natürlich auch nicht gewusst. Wenn man eine Stelle nicht bekommen hat, hat man nicht unbedingt gewusst, warum man sie nicht bekommt. Ich kann mich einfach erinnern, dass als ich meine erste Stelle in Bern mich beworben habe, da hat mir jemand aus der PDA Zürich gesagt, geht's noch, warum bewirbst du? Du hast gar keine Chance. Oder? Aber wie ich dann nachher festgestellt habe, hat meine Fische eben erst in Bern angefangen. Von meiner früheren Tätigkeit wissen die nichts.
Ich glaube, Zürich war eben auch noch schlimmer gewesen. Also man hat ja dann von recht vielen Leuten gehört, die quasi ein Berufsverbot hatten. Zum Beispiel eben Lehrer, die keine Anstellung haben bekommen haben. Aber vor allem im Kanton Zürich war das gewesen, gell?
Ja, Zürich hat dann Erziehungsdirektor hatte, der stolz darauf war, dass er aktiv gegen die Kommunisten kämpft. Das war ein Landesring-Regierungsrat.
Wie hat er geheißen? Gilgen. Der Gilgen. Ja.
Und das war so ein bisschen ein Vorkämpfer von dieser Politik. In den anderen Kantonen war es einerseits vielleicht nicht so schlimm, andererseits hat man das gar nicht nötig, weil in einem Kanton aufwälder merkt, weiss sowieso jeder, wenn es irgendwo einen Linken gibt, dann braucht man keine Polizei dafür.
das haben wir uns manchmal gefragt, nachdem dass wir die Fische bekommen haben, wer hätte das können sein? Und eigentlich wirklich herausgefunden, ob es jemanden gab, der zugelassen hat oder beobachtet und Notizen gemacht hat, haben wir, glaube ich, nicht, oder?
Ich bin einfach immer davon ausgegangen, dass man überwacht wird. Man ist auch davon ausgegangen, dass es am Telefon abgelöst wird. Darum hat man sich halt vielleicht entsprechend auch ein bisschen verhalten. Aber
ja, es hat sich ja bei anderen Sachen gezeigt, dass eben auch zum Beispiel die Post mitgemacht hat und das Postgeheimnis in Anführungszeichen verletzt hat und Informationen vom Briefverkehr, vom PostfachinhaberInnen, aber auch vom Postkontoverkehr, hat die Fischorganisation weitergeleitet. Das ist im Nachhinein ja auch rausgekommen. Das
ganze Abonnentenverzeichnis von Zeitungen zum Beispiel. Also in meinem Fischen habe ich auch ganz einen Haufen Artikel wiedergefunden, die ich für den Roten Bär geschrieben habe. Der Rote Bär ist so eine sporadisch erscheinende Beilage von der PDA Bern zum Vorwärts gewesen. Ja, ich habe das jetzt wieder gelesen im Hinblick auf die Sendung und finde, es eigentlich gar nicht so schlecht gewesen.
Also, eigentlich Angst gemacht hat es mir nicht, ob schon man gewusst hat, dass man fischiert wird und überwacht wird und abgelöst wird. Aber es ist schon so ein bisschen im Hinterkopf, hat es mitgeschwungen, oder? Wenn man so Sachen organisiert hat, ich habe ja viel eben so Veranstaltungen geholfen organisieren, Redebewilligungen eingeholt und eben überhaupt Bewilligungen bei der Polizei. Und da habe ich jedes Mal gewusst, dass die das aufschreiben, oder?
Ja, und wenn man selber betroffen war, hätte man ja vielleicht noch ein bisschen damit umgehen können. Was wirklich einfach sehr, sehr ärgerlich ist, auch im Nachhinein, ist, dass immer das ganze Umfeld noch betroffen war. Eben, ich habe vorher gesagt, Jörg Gasche erschien mit einer jungen Dame. Wenn er nochmal mit dieser jungen Dame irgendwo hingegangen ist, dann hätte sie wahrscheinlich herausfinden, wer ist die. Und dann hätte die auch einen Fischer gehabt, obwohl sie überhaupt keine Ahnung hatte, dass sie irgendwie könnte auf so einem Radar sein. Und ein Problem, das ist ganz klar, also ich kann aus meiner Fische zum Teil vermuten, von wem das die Information stammt. Und ich kann das nicht überprüfen, aber selbstverständlich, also so weit, wie ich die Leute noch kenne, vertraue ich denen nicht mehr. Insofern ist es schon ein ganz übles Instrument zum Misstrauen produzieren. Und wenn man heute so drüber schimpft und was in der DDR alles gelaufen ist mit den informellen Mitarbeitern, dann muss man einfach sagen, die hat sie in der Schweiz abgegeben und die sind nie aufgedeckt worden. Das hat man einfach als normal angeschaut. Und ja, ich fühle mich von denen bis heute noch beschissen. Von Stapo Bern. Eingang eines Drohschreibens bei der Schweizerischen Vereinigung für marxistische Studien im Zusammenhang mit der Veranstaltung Faschismus im Alltag der Schweiz, die am 14.10.1989 in Bern über die Bühne gehen wird. Das Drohschreiben ist mit Skins und Aufrechte Schweizer aus Jona und Rapperswil unterzeichnet. Egloff Willi hat die Polizei in Kenntnis gesetzt. Und es gibt einen Eintrag bei mir.
Das waren die drei Rabe-Gründerväter und Mütter Willi Egloff, Silvia Sommer und Fred Sommer im Gespräch zum 30. Jahrestag des Fischen-Skandals.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Donnerstag, dem 14. November. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über Tabula Musica, dem Zentrum für barrierefreie Musik. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss, Martin Lopez und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Alim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Abendinfo dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.